Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Tag nach dem Anschlag in Pakistan ist die Zahl der Toten auf mindestens 70 gestiegen. Etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder, die mit ihren Eltern einen Vergnügungspark besucht hatten. Zu dem Anschlag bekannte sich eine Splittergruppe der radikal-islamischen Taliban. Sie ließ mitteilen, dass gezielt Christen getroffen werden sollten. Die Regierung kam zu einer Krisensitzung zusammen. Ministerpräsident Sharif forderte, noch härter gegen den Terror vorzugehen.
Heute weinen sie in Lahore um Kinder, Enkel, Ehemänner. Sie wurden getötet in einem Moment, den sie genießen wollten. Es war gestern ein sonniger Tag und der Freizeitpark gut besucht. Der Attentäter wollte möglichst viele Menschen töten, Frauen und Kinder. Die Bombe war riesig mit Nägeln und Schrauben gefüllt. Die Menschen hier wollten Spaß haben und dann diese Tragödie. Wer immer das getan hat, sollte hart bestraft werden. Die meisten Opfer sind Muslime. Trotzdem, am Ostersonntag waren viele Christen im Freizeitpark. Sie seien das Ziel des Anschlags gewesen, erklärte eine Gruppe der pakistanischen Taliban. In Pakistan leben etwa 3 Millionen Christen, das sind 1,6% der Bevölkerung. Sie leiden nicht nur unter dem Terror, sondern wie andere religiöse Minderheiten unter dem Blasphemiegesetz. Darin steht, wer den Propheten beleidigt oder den Koran entweiht, dem droht die Todesstrafe. In Rom spricht der Papst von einem abscheulichen Attentat. Franziskus fordert, die Sicherheit wiederherzustellen und für die Opfer zu beten. Ich sage es nochmal: Gewalt und mörderischer Hass führt nur zu Schmerz und Zerstörung. Respekt und Brüderlichkeit sind der einzig mögliche Weg zum Frieden. Der pakistanische Premierminister besucht heute die Verletzten. Nawaz Sharif stammt selbst aus Lahore. Er forderte, den Terror nun entschlossen zu bekämpfen. Doch Pakistan ist längst ein Land in Angst, das zeigt sich vor den Schulen. Lernen scheint lebensgefährlich. Es braucht Mauern, Kameras, Wachleute, um Schulkinder zu schützen. Der Direktor sagt, Sicherheit sei ihm das Wichtigste. Deswegen hat er sich auf den Ernstfall vorbereitet. Ich habe auch eine Waffe hier, die gehört mir. Eine Lizenz habe ich auch. Wenn es wirklich gefährlich wird, dann schieße ich auf die Beine der Terroristen, nicht mehr. 2014 begann die Regierung eine große Offensive gegen die Taliban. Aber Teile des Militärs stehen immer wieder im Verdacht, mit den Terroristen zusammenzuarbeiten.
Zu dem Anschlag in Lahore hat sich eine der gewalttätigsten Islamistenorganisationen des Landes bekannt. Auf tagesschau.de beleuchten wir genauer, wer hinter der Terrorgruppe steht. Knapp eine Woche nach den Anschlägen in Brüssel fahndet die Polizei weiter nach Komplizen der Terroristen, vor allem nach dem Begleiter der beiden Selbstmordattentäter am Flughafen. Ein Verdächtiger, Faisal C., wurde heute aus der Haft entlassen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, haben sich die Hinweise nicht bestätigt, die zu seiner Festnahme führten. Nach neuen Angaben der Behörden töteten die Brüsseler Attentäter insgesamt 35 Menschen.
Die Suche geht weiter. Der Mann mit dem Hut, der dritte Terrorist, er konnte fliehen, so glauben die Behörden. Gefasst wurde er offenbar noch nicht. Anderslautende Medienberichte hat die Staatsanwaltschaft heute korrigiert. Den in Zusammenhang mit den Anschlägen festgenommenen Faisal C. ließen die Ermittler frei, aus Mangel an Beweisen. In mehreren europäischen Ländern suchen Beamte mittlerweile nach verdächtigen Islamisten. Gestern Abend wurde in Rotterdam ein 32-Jähriger festgenommen. Er soll einen Anschlag in Frankreich geplant haben, so die französische Staatsanwaltschaft. In belgischen Krankenhäusern ringen viele Verletzte um ihr Leben. Mehr als 30 haben schwerste Verbrennungen. Noch immer sind nicht alle Toten identifiziert. Die DNA-Analysen sollen in den nächsten Tagen vorliegen. Erst dann können wir die letzten 3 Opfer identifizieren. Der Brüsseler Flughafen soll möglicherweise am Mittwoch wieder eröffnen. Morgen wollen die Betreiber testen, wie man die Abfertigung der Passagiere in dem beschädigten Gebäude organisieren kann. Das umfasst das Einchecken des Gepäcks an provisorischen Check-in-Plätzen, die im Erdgeschoss der Abflughalle eingerichtet werden. Danach testen wir die Zugänge zum Gate, die jetzt über eine Treppe führen müssen. Auch die Kontrollen des Gepäcks werden wir durchspielen. Am zentralen Gedenkort vor der Brüsseler Börse zeigen Polizei und Militär massive Präsenz. Chaotische Szenen wie beim Aufmarsch von rechten Hooligans gestern wollen die Behörden auf jeden Fall verhindern.
Die Randale der rechten Chaoten wird wohl ein politisches Nachspiel haben. Denn belgische Medien berichten, dass die Sicherheitsbehörden schon im Vorfeld vor dem Aufmarsch gewarnt hatten. Auch hätte man ihn, so die Vorwürfe, weit vor der Innenstadt stoppen und auflösen können. Warum die Polizei die Demonstranten bis hierhin zum zentralen Gedenkplatz ziehen ließ, diese Frage wird der belgische Innenminister bald beantworten müssen.
Israel hat eine bestehende Warnung vor Reisen in die Türkei verschärft. Der Nationale Sicherheitsrat erhöhte die Terrorgefahr von der dritten auf die zweite Stufe. Das bedeutet, dass israelische Touristen die Türkei so schnell wie möglich verlassen sollen. Es gebe eine konkrete hohe Gefahr für Anschläge der Terrormiliz IS. Am 19. März hatte ein Selbstmordattentäter in Istanbul 4 Menschen getötet, unter ihnen 3 Israelis. Mehr als 50.000 Flüchtlinge sitzen inzwischen in Griechenland fest. Viele an der Grenze zu Mazedonien, aber auch auf den griechischen Inseln. Neuankömmlinge werden dort festgehalten, seit vor gut einer Woche das Abkommen zwischen der EU und der Türkei in Kraft getreten ist. Es sieht vor, dass illegal Einreisende in die Türkei zurückgebracht werden, falls sie keinen Anspruch auf Asyl haben. Für die Überprüfung fehlt es aber noch immer an Fachpersonal.
So viel Spielzeug, wie er nur tragen kann, nimmt er mit in seine Unterkunft. Die Hilfsbereitschaft der Griechen ist nach wie vor ungebrochen. Hier im Camp Karatepe auf der Insel Lesbos sind die Flüchtlinge untergebracht, die es noch vor Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens über die Ost-Ägäis nach Griechenland geschafft haben. Statt aufs Festland überzusetzen, haben sich viele von ihnen entschieden, vorerst auf der Insel zu bleiben. Was aus ihnen wird, ist ungewiss. Wir warten erst mal ab. Das Abkommen ist noch sehr jung, gerade eine Woche alt. Wir erwarten nun klare Anweisungen, Instruktionen. Eingeschlossen hinter Stacheldraht und hohen Zäunen sind diejenigen, die im Lauf der letzten Woche kamen. Etwa 1.500 Menschen sitzen derzeit im Flüchtlingscamp Moria fest. Zustände, die Hilfsorganisationen nach wie vor heftig kritisieren. Ein Problem ist auch, dass die Flüchtlinge keine präzisen Informationen über ihren Status bekommen. Sie wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Sie wissen nicht, ob sie hier Asyl beantragen können, ob sie in die Türkei zurückgeschickt werden oder ob sie in Griechenland bleiben. Bislang gibt es kaum Informationen von den Behörden. In Schnellverfahren soll über sie entschieden werden. Die Behörden warten auf Unterstützung durch EU-Experten. Insgesamt ist die Zahl der ankommenden Flüchtlinge auf den ostägäischen Inseln in den letzten Tagen stark zurückgegangen. Letzte Nacht waren es nach Behördenangaben 232. Wir haben die Flüchtlingskrise hier bislang gut bewältigen können. Das EU-Türkei-Abkommen, das seit kurzem in Kraft ist, hat scheinbar Wirkung gezeigt. Ob die Flüchtlingszahlen deshalb zurückgegangen sind oder doch aufgrund des schlechten Wetters der vergangenen Tage, ganz sicher sind wir uns noch nicht. In Idomeni hat sich die Lage wieder beruhigt. Gerüchte über eine angebliche Öffnung der Grenze hatten gestern zu Protesten geführt. Ob die Grenze dicht bleibt, durchaus vorstellbar. Das mazedonische Parlament hat heute die Verlängerung des Notstands an seinen Landesgrenzen bis Ende des Jahres beschlossen.
In mehreren deutschen Städten haben an Ostern tausende Menschen gegen Krieg und für Abrüstung demonstriert. Seit Jahrzehnten gehören die Ostermärsche der Friedensbewegung vielerorts zum Straßenbild an den Feiertagen. In diesem Jahr gab es bundesweit etwa 80 Kundgebungen und Aktionen. Zum heutigen Abschluss beteiligten sich noch einmal mehrere tausend Teilnehmer an den Friedensdemos.
Ostermarsch, mal anders, per Fahrrad nämlich. So kommen die Darmstädter nach Frankfurt. Es muss ja nicht immer der klassische Demonstrationszug sein. Trotzdem, zu Fuß sind auch viele unterwegs. Aus der ganzen Region treffen sie vor dem alten Rathaus ein. Einige der Radler sind zum ersten Mal dabei, trotzen dem Nieselregen der Sache zuliebe.
Frieden, also das ist mein Hauptanliegen, weil jeder Mensch und jedes Kind hat das Recht darauf, im Frieden zu leben. Und das können wir nur dann schaffen, wenn wir zusammen dafür arbeiten. Und ich bin klein, ich kann nur kleine Zeichen setzen.
Ein Zeichen zu setzen, darum ging es auch in Nürnberg. Gegen Atomwaffen, gegen Kriege und gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, für Solidarität mit Flüchtlingen. Auch in anderen deutschen Städten waren die Menschen zu den traditionellen Ostermärschen unterwegs. Jahrelang waren die Teilnehmerzahlen zurückgegangen. Eine aussterbende Tradition seien die Ostermärsche aber nicht, sagen die Veranstalter. In diesem Jahr sei es wieder aufwärts gegangen, mit mehr als 20.000 Teilnehmern bundesweit.
Ich denke, die Friedensbewegung hat gezeigt, dass sie vor Ort aktiv ist und ein Potenzial auf die Straße bringen kann, auch wenn wir noch nicht alle die erreichen, die beispielsweise der Meinung sind, dass Kriege endgültig beendet werden müssen oder die Atomwaffen abgezogen werden müssen.
Die Flüchtlingskrise, so die Veranstalter, habe die Menschen wohl auf die Straße gebracht. Dadurch sei das Thema Krieg wieder ins Bewusstsein gerückt.
Im niedersächsischen Lohne ist heute auf dem Firmengelände des Geflügelproduzenten Wiesenhof ein schwerer Brand ausgebrochen. Dabei entstand ein Millionenschaden. Kilometerweit waren die schwarzen Rauchwolken zu sehen. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Etwa 470 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Inzwischen sei der Brand aber unter Kontrolle, so ein Polizeisprecher. Die Löscharbeiten würden aber noch bis morgen früh andauern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zur Vorbereitung auf das morgige Testspiel gegen Italien in München eingetroffen. Wenige Tage nach der 2:3-Niederlage gegen England. Das Prestigeduell gegen die Squadra Azzurra ist das letzte Länderspiel vor der Nominierung des vorläufigen EM-Kaders Mitte Mai. Torwart Manuel Neuer ist wegen gesundheitlicher Probleme morgen nicht dabei.
Obwohl seine Nummer 1 wegen einer Magenverstimmung das Teamhotel verlassen hat, war Joachim Löw selbst nicht verstimmt. Hat er doch unter anderem mit Kevin Trapp einen guten Neuersatz in der Hinterhand für die schwere Partie gegen Italien.
England war gut, aber Italien ist vielleicht noch mal ein bisschen ein anderes Kaliber. Die Art und Weise, wie Italien spielt, ist ja schon so ein bisschen unterschiedlich zu England.
Nach 24 Stunden Osterurlaub traf sich der Weltmeister am Mittag wieder in München. Bundestrainer war als einer der Ersten gekommen, um in der Folge die Mannschaft auf das Prestigeduell einzuschwören.
Den Druck haben wir immer, auch den Anspruch natürlich als deutsche Nationalmannschaft zu Hause zu gewinnen. Gelingt leider nicht immer.
In Berlin verspielte die DFB-Auswahl geradezu leichtfertig eine 2:0-Führung, verlor in der Schlussminute die Partie gegen England 2:3. Der EM-Test misslungen und dennoch.
Ich glaube, auch ohne Weltmeister gehen wir in ein Turnier, um es wirklich auch gewinnen zu wollen. Und so war es die letzten Jahre auch, seitdem ich jetzt dabei bin. Aber definitiv wird die Aufgabe nicht einfacher.
Morgen in München wird Mario Götze von Anfang an spielen dürfen. Mit Blick Richtung EM eine ganz wichtige Personalie in Löws Planungen.
Wir wissen auch, dass wir wirklich eine gute Mannschaft haben und um da um den Titel mitgehen. Also wir fahren nach Frankreich, um dort auch letztendlich wieder als Gewinner vom Platz zu gehen.
Der viermalige Weltmeister Italien kommt da als letzter renommierter Gegner vor Turnierbeginn gerade recht.
Spektakuläre Szene in Mexiko. Der Vulkan Popocatépetl, nur 70 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt, ist erneut ausgebrochen. Dabei stieß er eine etwa 2 Kilometer hohe Gas- und Aschewolke aus. Die Behörden riefen die Bewohner im Umkreis von 12 Kilometern auf, die Atemwege vor dem Ascheregen zu schützen. Der Popocatépetl ist einer von 14 aktiven Vulkanen in Mexiko. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 29. März.
Auch morgen sorgt Tiefdruckeinfluss für viele Wolken, die häufig Schauer im Gepäck haben. Windig bleibt es außerdem. Heute Nacht gibt's viele Schauer, auch einzelne Gewitter sind unterwegs, im Bergland später Schneeschauer. Am Tag kann sich vor allem im Süden öfter mal die Sonne zeigen, sonst viele Wolken und immer wieder Schauer, ein paar Gewitter sind auch dabei. Heute Nacht 2 Grad am Alpenrand bis 8 Grad in der Lausitz. Morgen im Bergland teilweise nur 7, am Oberrhein bis 16 Grad. Am Mittwoch mal mehr, mal weniger Wolken mit Regen oder Schauern, an den Küsten sehr windig. Auch am Donnerstag wechselhaft, allerdings noch milder, im Süden örtlich über 20 Grad. Am Freitag wird es wieder deutlich kühler, dazu gibt's im Süden Regen, im Bergland Schneefälle, sonst freundlich und trocken.
Um 23.15 Uhr hat Karin Mioska folgende Tagesthemen für Sie. Kinder als Anschlagsziel, die alltägliche Terrorangst in Pakistan. Außerdem die neue Friedensbewegung in Japan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.